Ja, also jetzt endlich mein Versuch mit dem Kapitel 4. Ein Riesensprung. Wir waren ja jetzt im Text so ein bisschen eigentlich ganz allgemein über Text und Schrift, dann relativ technisch spezifisch in HTML drin. Und das ist jetzt das einzige Medium, das wir bis jetzt angeschaut haben. Jetzt haben wir am Schluss so ein bisschen andere Medientypen, Audio und Bilder angeschaut. Aber davon haben wir natürlich jetzt bloß sozusagen, wie wir die kombinieren mit dem Text, angeschaut. Also nicht wirklich, was Audio und Video tatsächlich ist, wie ich damit digital umgehen kann. Ja, so ein bisschen haben wir es uns bei der Digitalisierung schon angeschaut, aber das ist ja nur der allererste Schritt. Ich will die weiter bearbeiten, die Audiodateien, ich will sie insbesondere komprimieren, denken Sie nur an das MP3, das gleiche mit Bildern auch, da denken Sie vielleicht an JPEG. Und das wollen wir natürlich alles verstehen. Das heißt, wir brauchen jetzt, und so wird der Rest der Vorlesung dann auch im Wesentlichen laufen, Kapitel 5 und 6 und 7 im Wesentlichen, eines dieser Medien nach den anderen im Sinne unserer Sinnesorgane sozusagen anzugehen und zu schauen, ja, was sind die Spezialitäten dort, wie funktioniert unsere Wahrnehmung, wie funktioniert die Codierung, die man auf dem Rechner spezifisch macht. Jetzt ist das aber ein Thema, bei dem man an vielen Stellen ein kleines bisschen sozusagen an Begriffe stößt, die Sie mit größter Wahrscheinlichkeit noch nicht getroffen haben oder die Sie auch wahrscheinlich an anderen Stellen nicht wirklich treffen. Die könnte ich natürlich jetzt dann immer einführen, wenn es bei Audio oder bei Bildern darum geht, das zu verstehen. Das habe ich früher auch mal gemacht in der Vorlesung. Inzwischen denke ich, ist es vernünftiger, sozusagen einmal so einen Vorspann davor zu setzen, wo man bestimmte Grundbegriffe klärt, die man dann bei Audio, Video und so weiter immer wieder brauchen kann. Die Sie überhaupt brauchen können, wenn Sie mit Medien und Medientechnik zu tun haben. Das Problem dabei ist, warum ich so ein bisschen um den heißen Brei rumrede, dass es wieder mit Mathematik zu tun hat. Es ist aber sozusagen hochgradig angewandte Mathematik. Es ist sozusagen aus der Sicht der Mathematik eigentlich schon ganz schön fortgeschritten, aber es ist aus der Sicht der Anwendung extrem wesentlich und praxisnah. Das werden wir hoffentlich dann sehr bald auch sehen. Wenn Sie in diese Bücher reinschauen, die sind ganz schön anspruchsvoll, die sind wirklich bloß zum Nachlesen oder Weiterlesen, wenn man später mal sozusagen eine Quelle braucht, wenn man sagt, ich muss jetzt was wirklich verstehen, dann sind die ganz brauchbar. Das ist oben ein deutsches Buch, ein relativ neues. Und das dort unten von Richard Lyons ist ein englisches Buch, aber eins der wenigen, das versucht sozusagen bei allen Begriffen sozusagen eine Motivation zu geben. Also nicht bloß irgendwie eine Formel hinzuschreiben und mit der irgendwie zu rechnen, sondern eine Motivation zu geben, wofür man das macht. Und das werde ich hier auch versuchen zu tun, möglichst auch anhand von irgendwelchen Demonstrationen. Schauen wir mal, wie weit die dann auch gut funktionieren. Also zuerst mal, wie gesagt, eine Vorwarnung, erschrecken Sie nicht, es ist auch nur diese eine Vorlesung, wir brauchen es nachher immer. Zum Beispiel ein Begriff, den wir schon immer wieder getroffen haben, ist die Frequenz. Und da was ganz Einfaches. Also die Frequenz gibt es nur, wenn sich irgendwas wiederholt. Also was sich wiederholt, sagt man auf mathematisch sozusagen auch dazu, dass das periodisch ist. Das heißt, es gibt eine bestimmte Zeit oder vielleicht ist auch im Raum einen gewissen Abschnitt, nachdem es wieder von vorn losgeht. Der Klassiker wäre jetzt hier diese Sinuskurve. Dort haben Sie hier eine Periode und nach der kommt wieder genau das Gleiche. Und man sagt nun, das ist eben ja, die Periodenlänge. Meistens nimmt man ein großes T dafür. Wenn man jetzt ein zeitabhängiges Signal ist, wird man das in der Regel in Sekunden messen und wird sagen, die Frequenz ist einfach der Kehrwert davon. Sprich, wie oft wiederholt sich das pro Sekunde? Ja, dass das viele Sekunden sind, diese Frequenz, das ist sehr, also dass die Wiederholung sich sozusagen, die Periodenlänge sich da länger hinstreckt, die Periodenlänge viele Sekunden sind, ist relativ selten. Sie haben in der Regel sehr kurze Periodenlängen bei den Dingen, die wir anschauen, weil wir doch feine Details von unseren Aufnahmen, sozusagen Audioaufnahmen, auch Bildaufnahmen anschauen und dementsprechend relativ hohe Frequenzen, mit denen sie es auch zu tun haben. Also wir haben, sagen wir mal, wenn wir jetzt mal ein konkretes Beispiel denkt, Audio hätten Sie zum Beispiel das Unterste, womit Sie zu tun haben, sind 20 Wiederholungen pro Sekunde. Das heißt, Sie haben im Zeitraum einer Sekunde, haben Sie also bringen Sie 20 solche Schwingungen unter und alles andere, womit man zu tun hat, ist noch wesentlich schneller. Ja, also ich habe gesagt, wenn man jetzt sagt, wie viele Schwingungen pro Sekunde, dann ist der Kehrwert davon, von dieser Frequenz, ist die Periodenlänge. Umgekehrt, wenn ich jetzt sage, die Periodenlänge ist in Sekunden, dann ist natürlich die Frequenz irgendwie in 1 durch Sekunden geschickterweise zu messen. Also wie oft pro Sekunde und wie oft irgendwas pro Sekunde passiert, das ist ein Hertz. Hat also nichts direkt mit Audio zu tun, Strom zum Beispiel, hier Wechselstrom, wie wir es da so aus der Leitung kriegen hier, der hat auch eine Frequenz, der schwingt halt 50 Mal in der Sekunde bei uns hier, 50 Hertz zum Beispiel. Oder so Bildwiederholfrequenz hier, wenn Sie so einen Monitor einstellen, da treffen Sie die Hertz auch. Das heißt, die kommen an ganz vielen Stellen vor, wo sich irgendwas wiederholt. Es muss jetzt nicht unbedingt eine Sinuskurve sein, das kann was ganz anderes sein. Ich habe jetzt einfach ein paar Beispiele genommen. Solche Signale, wenn wir dann zur Genüge treffen, letztlich richtig Musik oder Sprache, irgendwelche Audiosignale, die schauen dann zum Beispiel so aus, dass sie eben ein sehr unregelmäßig geformtes Signal haben, das sich aber dann doch wiederholt, also wenn es zumindest ein periodisches Signal sein soll. Das hier wären Signale, wie sie typischerweise von technischen Geräten generiert werden, die man aber auch anhören kann, auch wenn es manchmal nicht so schön anhören, also eine Sägezahn oder eine Dreiecksschwingung oder eine Rechteckschwingung. Also zu der Form braucht man, glaube ich, nicht viel erklären. Oder es gibt auch ganz komplizierte Schwingungen, die sozusagen so ähnlich ausschauen wie ein Rechteck, aber in Wirklichkeit noch ganz viele kleine Schwingungen haben. Die werden wir auch gleich treffen. Das sind alles periodische Signale. Vielleicht eine Sache, die ich immer wieder in mündlichen Prüfungen getroffen habe. Gut, Sie müssen keine mündlichen Prüfungen machen, aber was Leute sehr, sehr gerne sagen, ist, und da ist eine Frequenz, wenn Sie meinen, da ist ein Signal. Also das ist irgendwie vom Sprachgebrauch her. Frequenz ist wirklich die Häufigkeit, in der sich das wiederholt, ist das, was da wirklich verläuft. Und die Form sozusagen dieser Kurve ist noch was anderes. Und Sie können zur gleichen Frequenz eine Sägezahn, eine Dreieck, eine Rechteck, eine Sinus oder eine ganz unregelmäßige Kurve haben. Die können die gleiche Frequenz haben. Das heißt, zum Signal gehört noch viel mehr als bloß die Frequenz. Wir werden gleich anschauen, dass man Signal zwar sehr gut über sogenanntes Frequenzspektrum beschreiben kann, aber zunächst mal ist das Signal was anderes als die Frequenz. Ja, jetzt sozusagen bloß ein ganz winziges bisschen Mathematik, das ist aber irgendwie Mittelstufe oder so, Gymnasium. Die Größe eines Winkels, die gibt man typischerweise natürlich in Grad an, aber wenn man jetzt nicht mit Grad rechnen will, mit dem komischen 360, dann bietet es sich an, das als Anteile vom Einheitskreis 2π anzugeben, also im Bogenmaß. Was bedeutet, dass wenn Sie einmal um so einen Kreis rum sind, 360 Grad, dann haben Sie 2π und wenn Sie 180 Grad haben, unten sind, haben Sie Pi und bei 90 Grad haben Sie Pi halbe. Und dementsprechend, wenn man jetzt im Bogenmaß rechnet, dann wird man natürlich auch Veränderungen sozusagen über die Zeit auf das Bogenmaß abbilden. Was man sehr häufig als Vorstellung bei Schwingungen verbindet, ist, und wir werden gleich konkrete Beispiele anschauen, ist ein Zeiger, der sich entlang so einem Kreis dreht. Und da kann man sich natürlich fragen, dreht sich der langsam oder schnell? Und man sieht ja, wenn er wieder oben ist oder an der Startposition jedenfalls wieder ist, dann hat er sozusagen einen Durchlauf geschafft. Und ich kann jetzt fragen, wie oft pro Sekunde schafft er Durchläufe, beziehungsweise ich kann eben, wenn ich jetzt wirklich in dem Bogenmaß das ausmessen will, sozusagen, wie weit er pro Sekunde kommt, dann würde ich sagen, das ist eben genau die 2π, also der Umfang vom Einheitskreis, wie weit er sozusagen bei einer Umdrehung kommt. Das heißt, ich werde das f mit 2π multiplizieren und das treffen Sie sehr, sehr häufig, diese Schreibweise. Man hat auch ein spezielles Zeichen dafür, das ist das Omega. Das ist sozusagen die Frequenz ausgedrückt im Bogenmaß. Also im Prinzip überall, wo Sie ein Omega sehen, können Sie genauso gut an das F denken, an die Frequenz, nur dass eben im Bogenmaß gerechnet wird. Das ist eigentlich das einzig Besondere daran. Ja, und wenn man sich das praktisch vorstellt, diese Zeigerdarstellung, die hilft sehr gut eigentlich zu verstehen, was so eine Sinusschwingung zum Beispiel ist. Also stellen Sie sich so einen Zeiger vor, der in der Mitte angeschraubt ist und zunächst mal nach rechts deutet und den drehen Sie im mathematisch positiven Sinn, also links rum, und dann geht er so langsam hier rauf und Sie sehen hier rechts abgetragen auf der Sinuskurve sozusagen einerseits auf der x-Achse eben genau die Stelle im Bogenmaß ausgedrückt, wo sie jetzt gerade sind, sozusagen in der Drehung. Und andererseits die Amplitude ist quasi, also die y-Wert ist die Stelle, wo sie mit der Spitze des Pfeils in der Höhe sind. Das heißt, sie projizieren die Spitze des Pfeils nach rechts. Und dann sehen Sie, wenn Sie hier langsam rauffahren, dann geht natürlich der Winkel langsam nach rechts und Sie fahren nach oben, oben. Dann sind Sie bei 90 Grad, sind Sie an der höchsten Stelle, das wird hier rüber projiziert, dann geht es wieder runter. Bei 180 Grad oder Pi sind Sie wieder unten, bei 3 Pi halbe haben Sie das negative Maximum sozusagen und dann negativen Extremwert und dann sind Sie wieder am Anfang bei 2 Pi bzw. 360 Grad. So kann man sich das vorstellen und diese sogenannte Phaser-Darstellung, die werden wir sehr gut brauchen können, um uns vorzustellen, wie sich Schwingungen überlagern. Das ist eigentlich eine sehr, sehr praktische und sinnvolle Vorstellung. Also nach 2 Pi sind wir sozusagen einmal um den Kreis rum. Was jetzt wahrscheinlich keine richtige Rolle spielen wird in dem, was ich jetzt im Weiteren erkläre, aber was für Sie, wenn Sie in irgendwelche Bücher schauen, einfach wichtig ist zu verstehen, da gibt es immer wieder Stellen, wo sozusagen über komplexe Zahlen geredet wird im Zusammenhang mit Schwingungen. Das hängt damit zusammen, dass wir es ja hier mit zwei Dimensionen zu tun haben. Also wenn Sie sich diesen Phaser hier vorstellen, diesen Zeiger, wie er sich gedreht hat, dann dreht sich der ja sozusagen auf einer Ebene. Sie haben also einerseits die x-Koordinate und andererseits die y-Koordinate. Und man kann natürlich in beiden Richtungen projizieren. Also wir haben jetzt darüber projiziert und einen Sinus bekommen. Wenn ich gleichzeitig in der anderen Richtung projiziere, dann würde ich eine Cosinuskurve bekommen, wenn ich den Zeiger sozusagen nach oben abtrage, was der macht. Und was das bedeutet, ist, dass man eigentlich uns in einem anderen, oder man kann sich so vorstellen, dass wir uns in einem anderen Zahlraum bewegen, von dem die beiden Sichtweisen hier eigentlich bloß abgeleitet sind. Und das sind eben die komplexen Zahlen und die Projektion im Sinus ist der sogenannte Realteil der komplexen Zahlen und das hier ist der Imaginärteil. Und das hängt mit dieser Eulerschen Formel zusammen, wo man sagen kann, es ist eine Exponentialfunktion mit der imaginären Einheit dort oben im Exponenten, die ist dasselbe wie eine Zusammensetzung aus Cosinus und Sinus. Wie gesagt, es ist für uns nicht wichtig, das im Detail zu verstehen. Für uns ist bloß wichtig, wenn Sie in dem Zusammenhang Exponentialfunktionen und komplexe Zahlen treffen, dann ist das eigentlich bloß eine mathematische Art und Weise, sozusagen mit dieser Fläche hier umzugehen, mit der Tatsache, dass wir uns sozusagen mit einer Schwingung befassen, wo ein Zeiger sich auf einer Fläche quasi dreht. Und wenn es jetzt jemand A mal Cosinus Omega T plus Theta hinschreibt, das ist so eine typische Schreibweise, das ist die Amplitude, das ist die Kreisfrequenz, das ist die Phasenverschiebung, also ob es gleich bei Null anfängt, ein bisschen verschoben, dann kann er das genauso gut als Realteil von A mal E hoch I Omega T plus Theta darstellen, was jetzt zunächst mal eigentlich bloß eine andere Schreibweise ist. Also machen Sie sich deswegen keine Sorgen, aber wenn Sie es treffen, versuchen Sie es so ein bisschen einzuordnen. Was für uns wichtiger ist, ist die Idee, dass wir solche periodischen Schwingungen überlagern können. Das heißt, wir können auf eine periodische Schwingung drauf eine andere setzen, die sozusagen die Summe der beiden ist. Und das bedeutet, dass wir in der Regel so zwei, sagen wir mal, Sinusfunktionen übereinander legen. Und wir haben gesagt, eine Sinusfunktion kann man uns vorstellen als die sozusagen über die Zeit abgewickelte Projektion von der Spitze von so einem Zeiger. Und wenn ich jetzt zwei Sinusfunktionen habe, die sich überlagern wollen, dann ist das einfachste, ich stelle mir vor, dass ich zwei solche Zeiger habe. Und da ist natürlich die Frage, wie überlagern sich die am geschicktesten? Und die grafische Vorstellung ist, wie es hier steht, dass der Drehpunkt des zweiten Drehzeigers am Ende des ersten Zeigers angesetzt ist. Das heißt, ich habe einen Zeiger, an dessen Ende sich ein zweiter Zeiger dreht und die beiden bewegen sich sozusagen gemeinsam. Also jeder von denen bewegt sich unabhängig, der erste dreht sich und der zweite ist an der Spitze des ersten angehängt und dreht sich selber. Da habe ich gleich noch ein Applet, an dem man das selber sehen wird. Das heißt, Sie haben sowas hier, da steht dann, das aus dem Applet schon rauskopiert, da steht hier, dass es die komplexe Ebene ist. Vergessen wir das mal, es liegt einfach daran, dass die Phaser-Darstellung ist, dass wir eben diese zwei Achsen haben und dass hier eben der Realteil gibt es da sozusagen unser Signal. Und was hier angedeutet ist, das ist der erste Zeiger, das ist der zweite Zeiger und die zwei drehen sich gemeinsam. Das ist jetzt vielleicht auf dem Bild noch nicht wirklich ganz klar zu sehen. Darum möchte ich jetzt dieses Applet hier starten. Das stammt von der Johns Hopkins University. Da ist die URL, da können Sie sich das auch gerne selber anschauen. Das ist zwar englischsprachig, aber eine sehr, finde ich, einleuchtende Art und Weise, wie die Dinge dort erklärt werden. Das ist Phases.htm. Ja, das müssen Sie sich bloß durchlesen zuerst mal da oben. Das ist nicht so besonders anders als das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das hier ist vielleicht zuerst mal ein Beispiel, an dem man sieht, was ich jetzt gemeint habe. Ja, hier sehen Sie also, wie diese Sinuskurve sozusagen aus so einem Zeiger entsteht. Also hier wird einfach durch Abspielen von dieser Kreisbewegung sozusagen die Sinuskurve erzeugt. Also das ist nichts Kompliziertes. Jetzt machen wir was Zweites mit zwei Zeigern, wie ich vorher gerade gesagt habe. Ja, jetzt haben Sie zwei aufeinanderfolgende Zeiger sozusagen. Also der lila Zeiger, den kann man es einfach durch Klicken auf die Fläche, kann man die Spitze von dem Zeiger festlegen und dann habe ich ein zweites Mal geklickt und es ist jetzt dann der grüne Zeiger dazu gekommen. Das lila ist der erste Zeiger und das grüne ist der zweite. Das heißt, es werden zwei Sinusschwingungen entstehen. Die eine ist die, die sozusagen von dem lila Zeiger erzeugt wird, wenn der dreht, und die zweite ist die, die entstehen würde, wenn ich diesen grünen Zeiger vom Ursprung aus drehen würde und das erzeugen. Und jetzt schaue ich mir aber die Überlagerung an, dass sozusagen die beiden zusammenwirken. Das heißt, die grüne kommt sozusagen drauf auf den lilanen, das heißt, wird auch da ans Ende angehängt. Da kommt natürlich noch was dazu. Man muss wissen, wie schnell sich die Zeiger drehen. Das ist jetzt in dem Applet so gemacht, steht dort oben auch, dass der zweite Zeiger, der grüne Zeiger, sich mit der doppelten Geschwindigkeit dreht, wie der orange. Das werden wir gleich beim Abspielen, wenn Sie genau hinschauen, werden Sie das erkennen. Also man sieht am Anfang, irgendwie ist es nicht so aufregend, aber irgendwann mal passiert ganz typisch in solchen Situationen so eine Schleife quasi. Und Sie sehen schon, was da als Ergebnis entsteht, ist eine, ja im Prinzip sozusagen geprägt von der Sinuskurve hier, aber eben es kommen kleine Schwingungen sozusagen dazu, die jetzt von diesem kleinen grünen Pfeil hier kommen. Also ich kann das nochmal vielleicht mit einem anderen Beispiel machen. Jetzt gehe ich auch wirklich auf die Grundebene sozusagen nochmal zurück. Dann sieht man auch relativ deutlich, wenn man da zuschaut, also jetzt sind sie beide sozusagen der horizontalen. Man sieht, wenn man zuschaut, wenn der orange, der lila Pfeil auf der linken Seite ist, dass wir nun, dass dann der kleine schon einmal rum ist sozusagen. Ja, also während der lila Pfeil nach links gezeigt hat, hat der kleine schon wieder nach rechts gezeigt, jetzt auch wieder. Das heißt, der dreht sich mit der doppelten Geschwindigkeit und Sie sehen, dass da sozusagen eine Variante der Sinuskurve entsteht und Sie können sich vorstellen, dass man dadurch eine Vielzahl von verschiedenen Versionen sozusagen Verhaltens von so einer Sinuskurve erzeugen kann. Es sind halt eben zwei Sinuskurven, die sich tatsächlich überlagern an der Stelle. Also schauen wir mal, ob das funktioniert. So, jetzt wollen wir wieder zurück zu der Präsentation eigentlich und weiterschauen. Ich denke, was das Zusammensetzen von solchen Zeigern bedeutet, müsste so ungefähr klar sein. Jetzt haben wir es mit Schwingungen zu tun, die möglicherweise ganz verschiedene Frequenzen haben oder auch mit Schwingungen, deren Frequenzen sich sozusagen gut miteinander vertragen. Und Sie hatten vorher schon so ein Beispiel, das ist, der kleine Zeiger hat sich genau mit der doppelten Geschwindigkeit des großen gedreht, sozusagen der zweite mit der doppelten Geschwindigkeit des ersten. Und so eine Situation nennt man eine sogenannte harmonische Menge von Schwingungen. Das heißt, es gibt eine Basisschwingung, und alle anderen Frequenzen, die da beteiligt sind, sind ganzzahlige Vielfache davon. Also wenn Sie jetzt irgendwelche Formeln dazu sehen. Also hier sehen Sie eben das 3t und das 6t, das sind sozusagen die Frequenzen, die hier vorkommen. Und das heißt, wir haben einfach einen Faktor 2 dazwischen. Das heißt, wir haben eine Grundschwingung von 3 und eine Oberschwingung, die doppelt so groß ist. Und jetzt kann man natürlich viele solche Schwingungen versuchen, miteinander zu überlagern. Also das wäre jetzt ein Beispiel, wo sich ganz viele Schwingungen überlagern, dementsprechend komplex, also nicht im Sinne der komplexen Zahlen, aber dementsprechend komplex werden die Muster, die da entstehen. Wichtig ist, dass wir jetzt eben uns so ein bisschen einschränken, dass wir nur ganzzahlige Vielfache einer Basisschwingung, sozusagen in unserem Beispiel unseres lilafarbenen Pfeils dort anschauen als sozusagen Varianten, die uns interessieren. Das kann man jetzt auch natürlich in der Praxis nochmal anschauen. Sie sehen hier, also das genaue Verhältnis der Frequenzen ist hier vorgegeben. Ich habe jetzt sozusagen die erste harmonische Schwingung. Ich kann jetzt, da unten wird mitgezählt, eine zweite, eine dritte, eine vierte und ja, machen wir sogar noch eine fünfte. Also fünf harmonische Schwingungen hintereinander setzen. Das heißt, ich habe jetzt verschiedene Pfeile sozusagen, die aneinander gesetzt sind. Und kann jetzt natürlich versuchen, das Ganze hier abzuspielen. Und dementsprechend komplex wird natürlich das Verhalten hier schon. Sie sehen also, dass da ist man auch an der Stelle, wo es relativ schwer wird, sich das irgendwie noch vorzustellen, was da tatsächlich passiert, wenn man das wirklich ausrechnen muss, simulieren lassen muss, so wie es hier passiert. Oder natürlich auch, sind ja letztlich alles solche Formeln wie hier, natürlich mit mathematischen Hilfsmitteln das Ganze verfolgen kann, was da passiert. Also, wenn Sie die Zusammensetzung von Schwingungen anschauen, die ganzzahlige Vielfache voneinander sind, dann erzeugen sie sehr komplexe Signalverläufe. Das ist eigentlich das, was wir an der Stelle zunächst mal lernen wollten. Das ist jetzt mal Basiswissen sozusagen. Jetzt ist die Frage, wie kann man das einsetzen, um Signalverläufe, die uns begegnen in der Realität, irgendwie zu verstehen und mit denen vernünftig umzugehen. Und da kommt jetzt der Begriff des Frequenzspektrums und es kommt ein Name, der Ihnen immer wieder begegnen wird, den der eine oder andere vielleicht auch schon kennt, nämlich Fourier, ein gewisser Herr Jean-Baptiste Joseph Fourier, der schon 1830 gestorben ist, offensichtlich ein unglaubliches mathematisches Genie war, weil er mit 18 schon Professor für Mathematik wurde. Und der hat eigentlich Zusammenhänge aufgedeckt, die heutzutage sozusagen zum kleinen Einmaleins der Signalverarbeitung gehören und ohne die allerdings, also wenn man die nicht kennen würde, praktisch die gesamte Medientechnologie auch nicht funktionieren würde. Also sowas wie MP3 oder so könnten Sie komplett vergessen ohne den Herrn Fourier. Also was steckt da mathematisch dahinter? Wir haben ja gesagt, dass man harmonische Kosinusschwingungen oder Sinusschwingungen, das ist ja nur eine Phasenverschiebung unterschiedlich, in dem Fall geht es jetzt durch Kosinusschwingungen, dass man die zusammensetzen kann, also eine Summe harmonischer Kosinusschwingungen gibt komplexe Schwingungen. Und der hat sich jetzt die Gegenfrage sozusagen gestellt, wenn ich irgendein Signal habe, irgendeinen Signalverlauf, kann ich den denn durch geschicktes Basteln mit meinen Zeigern, kann ich den erzeugen? Und tatsächlich ist es so, dass man für jede periodische Schwingung, da gibt es noch ein paar Randbedingungen, die jetzt nicht wichtig sind für uns, dass man für jede periodische Schwingung eine Summe harmonischer Kosinusschwingungen angeben kann, die genau diese Schwingung erzeugen. Das ist so die Kernidee dabei und das ist eine sogenannte Fourier-Reihe, die schaut jetzt ein bisschen erschreckend aus, so schlimm ist es aber auch wieder nicht, weil was da drin steht, ist eigentlich genau eine Kosinusfunktion, die eben auf einer Frequenz eben angewendet wird, auf einer Kreisfrequenz und Sie sehen, da gibt es noch eine Phasenverschiebung und es gibt einen Faktor, mit dem das jeweils multipliziert wird mit den einzelnen Gliedern, also die Stärke, mit der das eingeht. Und das wird von k gleich 0 eben bis unendlich geht das durch. Da müsste, ja, k, stimmt schon. Und Sie sehen, es ist eine harmonische Schwingung, das heißt, es gibt ein Omega 0, Das ist die Grundfrequenz, um die es bei der ganzen Sache geht. Es wird also hier immer k Omega 0, das heißt, wenn immer die ganzzahligen Vielfachen dieser Grundfrequenz erschwingen genommen, nicht irgendwelche Omega k sozusagen. Und wenn man es jetzt auseinander nimmt, die ersten Summanden, dann ist der erste Summand Summe k gleich 0 ist a 0 mal Cosinus, ja, und das k Omega t fällt ganz weg, Cosinus Theta 0, das heißt, das ist eine Zahl einfach. Ja, den Cosinus Theta 0, den kann man ausrechnen und das a 0 mit multiplizieren, das ist eine feste Zahl und das ist der sogenannte Gleichanteil, oder man spricht immer, wenn man an Strom denkt, von Gleichstromanteil, den die Schwingung hat. Da schwingt sie natürlich noch gar nicht, sondern das ist sozusagen nur um die Verschiebung, die es nach oben oder unten irgendwie hat. Also zum Beispiel, das schwingt nicht um die Nullebene, um die Nullachse, sondern um plus 2. Dann wäre also dieses Glied hier eben plus 2, damit die ganze Schwingung sozusagen nach oben verschoben ist. Dann gibt es die Grundfrequenz, das ist also Omega 0t plus eine Phasenverschiebung mit einer bestimmten Amplitude davor. Und danach kommen als Summanden alle diese harmonischen Schwingungen ab k gleich 2 dazu. Und Sie sehen schon, für die Fourier-Reihe brauche ich tatsächlich unendlich viele Summanden, was uns natürlich in der Praxis noch nicht wirklich richtig viel weiterhilft. Dafür ist aber ein mathematisch absolut korrektes Resultat. Ich kann also jede periodische Schwingung wirklich mathematisch perfekt durch die Summe harmonischer Cosinus-Schwingungen annähern. Und das ist schon ein großer Schritt vorwärts. Insbesondere ist es so, dass ich unter relativ kleinen Rahmenbedingungen nicht mit bis unendlich summieren muss, sondern eine endliche Summe nur angeben kann. Dann habe ich allerdings nicht mehr die volle mathematische Genauigkeit, sondern nur eine gewisse Approximation. Die kann ich aber beliebig weit treiben. Deswegen finden Sie bei immer, wenn irgendjemand was mit Fourier-Analyse macht, finden Sie irgendeine Zahl, was heißt, so und so viele Punkte oder Koeffizienten werden berechnet. Dann nimmt man irgendwie 512 oder 1024 oder so. Das heißt, Sie haben zum Beispiel 1024 solche Summanden in der Summe drin und dann ist es genügend genau. Da können Sie beliebig weit gehen und je höher diese Zahl ist, umso mehr müssen Sie rechnen. Also nicht Sie, sondern der Computer, der diese Programme ausführt. Und ja, umso präziser ist die Approximation. Also die gute Nachricht ist, gibt mir jemand sozusagen die Genauigkeit, mit der meine gesamten Systeme arbeiten und ich kann im Prinzip sagen, wie weit man hier rechnen muss und ich habe diese Approximation mit einer endlichen Summe beisammen. Und das ist natürlich jetzt schon spannend, weil ich jetzt diese ganze Schwingung eigentlich in eine Folge von Zahlen übersetzt habe. Eben diese Koeffizienten, die da drinstecken in dieser Formel. Noch spannender ist, dass ich diese Koeffizienten auch tatsächlich ausrechnen kann. Also es gibt eine ganz einfache Formel, das ist auch gar nicht so furchtbar schwierig, mit der ich diese Koeffizienten AK hier bestimmen kann. Das bedeutet, wenn mir jemand eine periodische Schwingung gibt, dann kann ich dazu ausrechnen, welche Cosinus-Schwingungen, und ich muss noch die Genauigkeit natürlich festgelegt haben, welche Cosinus-Schwingungen ich zusammensetzen muss, um diese periodische Schwingung nachzubilden. So, das ist fast schon alles, was man braucht für die sogenannte Fourier-Transformation. Das waren ja vorher die Fourier-Reihen. Also ich kann jede periodische Funktion sozusagen als Summe, letztlich unendliche Summe von Cosinus-Funktionen darstellen. Bei den Fourier-Reihen haben wir natürlich das Problem, dass die Signale, mit denen wir es in der Praxis zu tun haben, sozusagen freiwillig nicht periodisch sind. Also das ist ein bisschen schwierig. Wenn Sie es mit einem Klang eines Instruments zu tun haben, dann ist das in der Regel natürlich ein periodisches Signal. Aber wenn auf dem Instrument irgendwas Komplizierteres gespielt wird, ein ganzes Musikstück, dann ist das natürlich in sich kein periodisches Signal mehr oder ein ganzes Orchester, wenn es spielt, um eine gewisse Zeit. Allerdings ist es so, dass ich mir da aus der Patsche helfen kann. Ich kann nämlich künstlich periodische Signale erzeugen, indem ich mir einen kleinen Teilabschnitt, bleiben wir jetzt bei Audio, einen kleinen Abschnitt rausschneide und sage, den wiederhole ich einfach immer wieder. Dann habe ich ein periodisches Signal und kann für diesen Teilabschnitt diese mathematische Analyse durchführen. Das heißt aber, dass ich natürlich nur für diesen kleinen zeitlichen Ausschnitt wirklich weiß, wie in dem die Zusammensetzung aus den Cosinus-Funktionen ist. Und damit haben wir also noch eine weitere Größe, außer der Genauigkeit, mit der wir das alles machen, haben wir sozusagen so eine Fenstergröße, in der wir und das Signal anschauen. Das kann man natürlich auch genauer anschauen, also mit ganz kleinen Zeitabschnitten oder mit größeren Zeitabschnitten, und dementsprechend wird es auch mehr oder minder präzise. Ja, und diese Fourier-Transformation, die übersetzt jetzt eine Funktion in den sogenannten Frequenzraum, das heißt in den Raum dieser Anteile von Frequenzen. Also wir haben diese Koeffizienten A0 bis, was weiß ich, A512 oder so. Das sind tatsächlich die Koeffizienten, mit denen man sagt, das sind die Gewichte für die einzelnen Kosinusfunktionen, wie stark gehen die ein. Und ich kann jetzt ganz sehr, sehr einfach eigentlich, mathematisch ist es vielleicht noch ein bisschen kompliziert, aber der Algorithmus, der letztlich rauskommt, ist gar nicht wirklich schwer. Der ist sehr leicht zu berechnen. Es gibt diese sogenannte Fast-Fourier-Transformation, die rechnerisch sehr einfach ist und damit sehr schnell auch realisiert werden kann. Das kann man so sehr schnell umrechnen, auch in Hardware realisieren. Und das Interessante ist, ich kann es auch in beiden Richtungen rechnen. Noch dazu ist der Algorithmus in beiden Richtungen fast gleich. Das heißt, ich habe einen Algorithmus, mit dem ich ganz schnell aus einem Signal in die Zerlegung des Signals in seine Frequenzanteile komme. Ja, was ist denn jetzt das eigentlich, wenn man sich das nochmal überlegt? Also wir haben ein Frequenzspektrum eines Signals. Sowas kennen Sie eigentlich in ganz einfacher Version von jeder Stereoanlage, nicht von jeder, aber von den meisten Stereoanlagen. Die haben oft so eine grafische Bandanzeige, wo man sieht, sozusagen in irgendwelchen steigenden Balken, wie stark niedrige Frequenzen oder hohe Frequenzen jetzt gerade aktuell gespielt werden. Ja, das macht man manchmal gerade irgendwie so. Meistens wird es bloß sozusagen als Animation irgendwie benutzt, dass da etwas blinkt. Man kann es aber auch benutzen, um den Equalizer sozusagen damit zu steuern, also zu sagen, ich will bestimmte Frequenzen jetzt, weil ich sehe, die sind irgendwie überbetont, die will ich ein bisschen dämpfen. Und wenn Sie so eine Darstellung gewöhnt sind, oder wenn Sie mal mit irgendeinem Equalizer irgendwie zu tun hatten, wenn das was sagt, wo Sie einstellen können, ich will die niedrigen Frequenzen erhöhen oder die hohen Frequenzen erhöhen, die mittleren Frequenzen dämpfen, meistens macht man es eher andersrum, dass man niedrigen dämpft, die hohen dämpft und die mittleren erhöht. Das wären typische Denkweisen sozusagen, wo wir im Frequenzraum denken. Also unser Werteraum, das war das, was wir bis jetzt immer gehabt haben. Bei Audio ist das die Zeit und da gibt es irgendwie letztlich die Signalstärke über die Zeit. Und jetzt im Frequenzraum ist die X-Achse die Frequenz. Wir haben natürlich eigentlich bloß einen gewissen Ausschnitt aus dem Signal, über den wir jetzt gerade reden. Und dort können wir sagen, wie groß ist der Anteil einer Teilfrequenz. Zum Beispiel eines tiefen Brummens oder eines hohen Quietschens oder alles dazwischen. Wie sind die sozusagen beteiligt? Und es ist natürlich auch so, dass die Frequenz dort unten gerastert ist, quasi bei unserer fast diskreten Fourier-Transformation, wo sie wirklich eben die Anzahl der Punkte haben, an denen sie tatsächlich Koeffizienten ausrechnen. Ich habe jetzt immer von Audio geredet. Ich werde nachher vielleicht auch noch ein Beispiel herzeigen, wo man ganz gut sieht, dass das bei zeitabhängigen Signalen im Prinzip ganz genauso geht, dass sie dort bei ortsabhängigen Signalen ganz genauso geht wie bei zeitabhängigen, dass sie also mit Bildern auf gut Deutsch genauso gut arbeiten können. Ja, was ist das jetzt mit diesem Frequenzspektrum noch ein bisschen praktischer gesehen? Nehmen wir mal zwei Schwingungen und das sind ein bisschen verschönerte Darstellungen. Das eine ist das Frequenzspektrum einer Sinusschwingung. So haben wir uns die bisher immer vorgestellt. Ja, das ist die Sinusschwingung im Werteraum. Da fließt die Zeit sozusagen und das ist unsere Signalstärke. Wenn ich jetzt in den Frequenzraum gehe, dann denke ich darüber nach, welche Frequenzen gibt es denn überhaupt hier? Meistens sind es dann Kilohertz, das ist jetzt bloß das K hier zu erkennen. Und man wird sagen, das ist eine Schwingung, die ist ziemlich weit unten, also weniger als ein Kilohertz. Und man hat also sozusagen für diese 349 Hertz, mit der das jetzt da oben schwingt, mit denen das da oben schwingt, haben wir genau einen Punkt auf der Frequenzachse, die halt genau diese 349 sind. Ja, da sind ja alle Frequenzen sozusagen aufgetragen. Also wir sind hier irgendwo bei 349. Die Zeichnung suggeriert irgendwie, als wäre es 1 Kilohertz, aber das soll mich jetzt nicht so stören. Und sie sagen, die gesamte Energie des Signals steckt komplett in dieser einen Sinusschwingung bei 349. Das heißt, wir haben im Frequenzspektrum genau einen Eintrag und das sind, wenn es mathematisch präzise ist, sind das immer solche wirklichen Linien mit Peaks. Wenn man es ausrechnet, ermittelt, kommen da häufig keine ganz so schönen Peaks raus, sondern ein bisschen, sagen wir, weniger strenge Kurven. Aber Sie haben also hier einen Peak genau an dieser einen Stelle. Wenn Sie jetzt einen Oboenton zum Beispiel anschauen, also wenn jetzt genau der gleiche Ton mit einem Musikinstrument gespielt wird, dann haben Sie auch einen Peak an der Stelle, aber Sie haben noch zusätzlich die verschiedensten anderen Frequenzen, die daran beteiligt sind, und da werden wir uns nochmal beim Audio ein bisschen genauer darüber unterhalten. Musikinstrumente funktionieren als Schwingungssysteme immer so, dass die eine harmonische Schwingung produzieren, also ganzzahlige Vielfalt von der Grundfrequenz mitschwingen, und dementsprechend sind die sozusagen immer im gleichen Abstand hier. Aber das Wichtige dabei ist, Sie haben, wie wir es uns vorher angeschaut haben, haben Sie jetzt sozusagen einzelne Frequenzen, die überlagert werden und insgesamt dann den Gesamtsignalverlauf liefern. Das heißt, so etwas Komplexes wie einen Ton, den ein Musikinstrument macht, kann ich übertragen in den Frequenzraum und sehe dann sozusagen, welche Frequenzen sind da tatsächlich dran beteiligt. Ich kann mal einen Versuch machen, auch das hier vorzuführen, wobei das natürlich nicht die gleiche mathematische Schönheit jetzt haben wird, wie Sie es jetzt auf den Folien hatten. Also das ist ein Programm, mit dem Sie einfach Tonbearbeitung machen können. Und wenn wir jetzt irgendeinen Sinuston einfach uns vornehmen, ja, das ist eine Sinusschwingung, die kann ich auch abspielen, ist also nicht einfach so ein Piepsen, ja. Also wenn ich so eine Sinusschwingung habe und ich nehme jetzt hier mir einen Teil draus raus, mache eine Frequenzanalyse, dann passiert genau das, was ich gerade gesagt habe. Sie haben im Prinzip einen Peak, der sich genau auf diese Frequenz dieser Sinusschwingung sozusagen bezieht. An der Stelle konzentriert sich die Energie des Signals bei dieser einen Schwingung und alle anderen Frequenzen, die sind einfach nicht wirklich da. Und Sie sehen, hier können Sie auch einstellen, wie genau die Fourier-Analyse ist, und je genauer man die macht, umso mehr nähert sich das mathematisch wirklich dieser einen Säule an, sozusagen diesem Peak. Da kann ich die Anzahl der Glieder sozusagen in dieser mathematischen Summe, wie weit da gerechnet wird, kann ich da einstellen, und Sie sehen, dass man da auch eine ganze Menge nehmen kann. Da kommt jetzt grafisch kein sichtbarer Unterschied mehr raus. Aber auch, dass die Rechnung nicht wirklich, sagen wir, ein großes rechnerisches Problem darstellt. Jetzt machen wir den mal wieder zu und speichern wir mal da nichts. Und nehmen jetzt noch irgendein anderes Signal. Schauen, was da hier im Hintergrund passiert. Na gut, ich schaue jetzt erstmal das an. Die Blockflöte, also das ist jetzt einfach ein, ja, man hört es nicht sehr gut, aber es ist einfach halt ein Flötenton, der sozusagen gespielt wird. Der wird hier mal ein bisschen lauter und damit ein bisschen leiser. Der Ton, den werde ich noch öfter spielen, und dann bringe ich auf Lautsprecher mit, dass man wirklich hört. Sie sehen, dass ich, bevor ich jetzt die Analyse mache, eigentlich mir immer einen zeitlichen Ausschnitt raussuchen muss und für den dann die Frequenzanalyse mache. Und da sehen Sie auch wieder diesen Effekt. Sie haben an einer Stelle, das ist der Grundton, die Grundfrequenz sozusagen, haben Sie einen Peak. Und Sie haben dann ganz viele andere Frequenzen, die daran beteiligt sind und die damit überlagert sind, die Ihnen die sozusagen insgesamt den Gesamteindruck dieses Signals vermitteln. Also vielleicht bloß als ein Beispiel dafür, dass das nicht bloß jetzt irgendwie Theorie ist oder so, sondern dass das tatsächlich was ist, das man in der Praxis benutzen kann. Okay. Jetzt steigen wir da nochmal in die Folien ein. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich denn wirklich alle Signale, die mir so begegnen, wirklich darstellen als Überlagerung von Sinusfunktionen. Die Mathematik sagt es schon, aber was passiert da in der Praxis? Also die wirklich schwierigen Sachen sind ja irgendwelche Ecken. Sinusfunktionen haben ja das, dass sie irgendwie ziemlich rund sind einfach. Und was man sich so in erster Näherung nicht wirklich vorstellen kann, ist, was passiert, wenn ich einen Signalverlauf habe, der ganz scharfe Ecken hat, so wie zum Beispiel beim Dreieck oder bei der Sägezahnfunktion. Also das wäre jetzt so eine Sägezahnfunktion, die wirklich so eine ganz harte Spitze dort oben hat. Und wenn ich die jetzt versuche zu überlagern mit oder zu erzeugen als Überlagerung von Sinusfunktionen, dann kann man sich das ungefähr so vorstellen, also das ist jetzt aus einem Skript von der TFH Berlin genommen, die erste Schwingung sozusagen, das ist eine ganz normale Sinusschwingung, die kriegt das ja praktisch überhaupt nicht mit. Ne? Da ist also der Sägezahn, der hier so eine Spitze nach unten hat, ist wirklich bloß sozusagen durch diese Sinuskurve ausgedrückt hier. Aber je mehr sie überlagern, also das Lilane, das sind hier schon vier Terme, dort sehen Sie natürlich immer noch schwingend, aber sie kommen schon in die grobe Struktur von so einer Sägezahnfunktion eben rein. Wenn Sie 10 Terme haben, das ist jetzt dieses Blau da ganz hinten, dann schwingt das halt immer feiner und Sie kommen immer näher an die Sägezahnfunktion dran. Das heißt, Sie haben, je mehr Terme Sie haben, umso genauer können Sie mit der Überlagerung eben auch sozusagen durch ganz hochfrequente Sinusfunktionen, die ja dann sozusagen auch wieder sehr spitz werden, können Sie eben diese Spitze dort unten realisieren. Bei unendlich vielen Termen sozusagen, mathematisch gesehen, hätten Sie dann wirklich die Sägezahnfunktion selber. Das ist also nicht gar nicht so selbstverständlich, wie das funktioniert. Man kann es auch nochmal in dem Applet hier anschauen. Ich glaube, das Letzte, was man mit dem Applet vernünftig vorführen kann. Ja, nehmen wir mal eine Dreiecksfunktion, die man da versucht zu simulieren. Ja, wenn ich jetzt bloß einen Term habe, dann werde ich das nur mit einer Sinuskurve sozusagen approximieren können. Aber wenn ich jetzt, sagen wir, zwei schon habe, also erstmal clear, dann play. Dann kommt man, also schon mit zwei Termen kommt man erstaunlich nah an eine Dreieckskurve ran. Und wenn ich dann, was weiß ich, fünf Terme zum Beispiel angebe, dann schaut es eigentlich schon, bis auf darauf, dass die Spitze so ein bisschen abgerundet ist, genauso aus wie eine Dreieckskurve. Das heißt, ich kann auch irgendwelche sehr, sehr, sagen wir, regelmäßigen und eckigen Signale kann ich auf die Art darstellen. Jetzt probieren wir es nochmal mit einer sogenannten Rechteckfunktion. Und Sie sehen, auch das geht. Wobei da eine Sache passiert, die haben wir bei dem Sägezahn auch schon gesehen, es passiert ein sogenanntes Überschießen. Das heißt, an diesen Spitzen geht das Signal nicht sozusagen geradeaus rüber, sondern schießt ein ganzes Stück drüber raus, bevor es sich einschwingt. Und da können Sie jetzt auf dieser Seite, wenn Sie es interessiert, noch eine ganze Menge drüber nachlesen. Da gibt es dann mathematische Mittel, mit denen Sie das sozusagen dämpfen können, dass das vernünftig funktioniert. Es kommt da unten diese sogenannten Windowing-Verfahren. Auf die will ich aber jetzt nicht mehr eingehen. Das soll Ihnen bloß andeuten, dass es da noch eine ganze Menge von Dingen gibt, die über das rausgehen, was wir hier machen. So, jetzt sind Sie eigentlich vom Stoff her sozusagen über dem Berg. Das sind die Sachen, die ich wirklich erklären wollte, aber ich wollte es jetzt auch nochmal anwenden und vertiefen für Dinge, die wir früher schon angeschaut haben. Also das eine, das kann man vielleicht relativ schnell machen, das ist, wenn Sie die Sägezahnfunktion, die wir gerade hatten, jetzt im Frequenzraum anschauen, dann sieht man hier, dass Peaks sozusagen der ganzzahligen Vielfachen sind. Eine Sache, die an der Stelle vielleicht eine Ergänzung ist, die Ihnen immer wieder begegnet und die irritierend ist im ersten Moment, ist, dass Sie hier bei 2 Omega 0, also beim Doppelten der Grundschwingung, einen negativen Eintrag haben. Das heißt, hier wird behauptet, dass das sozusagen ja, ein negativer Beitrag zum Signal ist. Und das kann man sich ganz einfach so vorstellen, es sind sozusagen negative Frequenzen, das heißt, sie drehen mal linksrum mal rechts rum mathematisch positiv, mal mathematisch negativ. Und damit ist es auch so, dass die zwei sich irgendwie auch gegenseitig aufheben würden. Das ist vielleicht nicht so furchtbar wichtig. Was interessant ist und was ich Ihnen unbedingt zeigen will, ist, dass es diesen Frequenzraum natürlich genauso bei Bildern gibt. Und das ist auch wieder was, wo man eigentlich ein Applet dafür braucht, um das wirklich nachvollziehen zu können. Und zwar ist das dieses hier. Also das ist ein Applet, in dem Sie, also was ein Applet ist, wissen Sie hoffentlich, eine kleine Java-Anwendung, die dafür gedacht ist, auf Webseiten zu laufen, das ist Einfachheit halber Java-Programm. Also so ein, das ist also ein kleines Programm, das Ihnen hier ein Bild anzeigt und Sie können in dem Bild sozusagen entlang einer Linie, die ich hier einstellen kann, ja, diese blaue Linie, können Sie das Bild abtasten und was da passiert ist, nichts anderes, als dass sozusagen wie beim Scanner von links nach rechts eben die Grauwerte, also die Helligkeitswerte gemessen werden. Und das ist das, was hier dargestellt ist. Also hier haben Sie die Helligkeitswerte von dem Bild entlang dieser X-Koordinate rechts rüber und dort unten haben Sie was ganz Interessantes, nämlich die Fourier-Transformation davon. Sie können also natürlich diese Funktion als eine Funktion über die X-Achse auffassen, die im Prinzip halt jetzt nicht die Zeit ist, sondern der Raum, und können das Fourier transformieren. Das schaut im ersten Moment komisch aus. Interessant, finde ich, wird es an dieser Stelle, wenn Sie ein ganz typisches Bild haben, in dem Sie Sinusfunktionen eben wieder haben. Also dieses Bild, natürlich ein künstlich generiertes Bild, wenn ich bei dem, da gehe ich mal ziemlich weit nach unten, wenn ich bei dem hier sozusagen den Strich quer durchmache und den Signalverlauf mir anschaue, dann ist das so, dass es hier hell ist, dann wird es immer dunkler, dann ist es ganz dunkel, dann wird es wieder heller, dann wird es wieder dunkler und so weiter. Das heißt, es schwingt von links nach rechts eben mit hell und dunkel und dementsprechend schwingt es genau in der, das ist eben so ausgelegt, in der Sinusfunktion. Und was Sie dann natürlich erwarten, wenn Sie jetzt in den Frequenzraum transformieren, dass Sie auch da eine Frequenz haben und Sie sehen, hier ist der Peak sozusagen dieser Frequenz, sehen Sie im Frequenzspektrum ganz genau, die meiste Energie konzentriert sich auf diese eine Frequenz. Und wenn ich jetzt weiter raufgehe, dann habe ich, man sieht es richtig an dem Bild, wie die immer kleiner werden, diese Sinusschwingen immer schmaler und enger und gleichzeitig sieht man unten, wie der Peak sozusagen nach rechts wandert. Das bedeutet, je weiter ich in dem Bild nach oben gehe, umso höhere Frequenzen habe ich, also umso schneller sozusagen, also entlang der X-Achse schwingt das von hell nach dunkel. Und die Frequenz, wie häufig das schwingt, die sieht man dort unten eben, die wird hier angezeigt in dieser Frequenzanzeige. Insofern ist das also nichts irgendwie ganz Abgehobenes, sondern was sehr, sehr Praktisches. Sie sehen einfach sozusagen, wie fein das Linienmuster ist. Also wenn der Peak hier ganz rechts ist, dann ist es ein ganz feines Linienmuster. Wenn der Peak links ist, dann ist es ein ganz grobes Linienmuster, wie es eben hier ganz unten ist. Das heißt, Sie können das also durchaus auf räumliche Dinge, auf Bilder, sprich genauso anwenden, wie Sie es auf Audio anwenden. Ja, jetzt habe ich Ihnen noch versprochen, dass ich Ihnen was zum Abtasttheorem erzähle. Das kennen Sie ja eigentlich schon. Aber da waren wir sozusagen noch nicht ganz komplett fertig mit dem Abtasttheorem, weil es gibt Erklärungen zum Abtasttheorem, die wir jetzt sozusagen übersprungen haben. Also nochmal zur Erinnerung, Abtasttheorem war diese berühmte Sache vom Herrn Nyquist, dass Sie mindestens mit der doppelten oder eigentlich mit mehr als der doppelten Frequenz des höchsten vorkommenden Signalanteils abtasten müssen, um das Signal rekonstruieren zu können. Und wenn man schon diesen Begriff Signalanteil hört, höchste Frequenz, die in einem Signal vorkommt, da merkt man schon, dass das natürlich gut zu unseren Überlegungen jetzt mit dem Frequenzspektrum passt. Das heißt, wir haben meistens mit Signalen irgendwie zu tun, die eine Begrenzung in der Bandbreite haben. Also die haben eine untere Grenze und eine obere Grenze oder sie interessieren uns nur im unteren, oberen Bereich. in dem Bereich zwischen der unteren und oberen Grenze, so rum. Zum Beispiel Audiosignale, wenn wir für einen Menschen aufbereiten, die interessieren uns eigentlich nur zwischen ungefähr 20 Hertz und 20 Kilohertz, weil das der menschliche Hörbereich ist. Das heißt, Sie haben also irgendein Signal, zeitabhängige Darstellung hier, und man wird sagen, zwischen 20 Hertz, was also ziemlich nah am Nullpunkt ist hier, und 20 Kilohertz, das ist der Anteil, der uns interessiert. Entschuldigung, zwischen 20 und 20 Kilohertz ist der Anteil, der uns interessiert. Ja, das stimmt schon. Und Sie haben hier aber noch eine andere Darstellung. Da passieren sozusagen zwei Dinge. Das eine ist, dass Sie aufgeführt haben hier von 20 Hertz, 20 Kilohertz und so weiter, was die Frequenzen sind und was deren Anteile sind. Das heißt, das ist das gleiche Signal, das wir hier haben, sozusagen nochmal dargestellt im Frequenzraum. Das soll also andeuten, da gibt es so ganz niedrige Schwingungen, wenig mittlere und ganz viele hohe. Und jetzt ist eben im Frequenzraum gesehen, können wir ganz genau sagen, der Bereich von 20 Hertz bis 20 Kilohertz ist der, der uns interessiert. Das wäre jetzt im Werteverlaufraum gar nicht so einfach zu sagen, was ist das Signal, wenn ich es auf 20 Hertz bis 20 Kilohertz einschränken will. Aber da kann man es ganz leicht machen, das ist einfach der Bereich da dazwischen. Ui, jetzt kommt schon wieder Mathematik. Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen wirklich vorrechnen soll. Eigentlich ist es nicht schwer nachzurechnen, insofern kann ich es Ihnen vielleicht auch selber überlassen. Es ist eigentlich, was hier auf der Folie steht, ist nur eine Begründung für das, was dort unten steht. Wenn wir jetzt so ein Signal abtasten wollen, sagen wir haben ein Signal, das begrenzt ist zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz. Wir wollen es abtasten, haben wir irgendeine andere Abtastrate und wir wissen jetzt schon, dass wir die typischerweise bei 40 Kilohertz oder mehr wählen wollen in dem Beispiel. Aber was mathematisch eigentlich passiert, ist, wenn Sie sich das mal überlegen, wir haben jetzt vielleicht mal bloß eine Sinusschwingung, ne, mit irgendeiner Frequenz, also Sinus Omega T. Und das Omega ist das 2 Pf, F0 zum Beispiel. Wir haben eine andere Abtastrate, Fs. Naja, dann gibt es eine Periode von dem Fs, das ist das Ts. Und wenn Sie das samplen, dann ist das nullte Sample ist zwei, einfach für das T eben Ts eingesetzt. Und zuerst nullmal, also im Nullpunkt, dann einmal, dann zweimal. Das heißt, Sie rechnen die der Reihe nach aus. Das sind die Messwerte quasi, die Sie von dem Sinus nehmen. Und jetzt dieses xn ist Sinus 2 Pf 0, n mal Ts, also 0, 1, 2, 3, 4, ganz viele Abtastwerte nehmen, das ist das n-te, der n-te Sample-Wert sozusagen. Und was jetzt von der Rechnung her passiert, ich gehe es nicht im Detail durch, aber was von der Rechnung her passiert, ist, dass man erstens die Eigenschaft von Sinus ausnutzt, dass wenn ich 2 Pi drauf sozusagen addiere auf die x-Achse und danach wieder nachschaue, dass das quasi eben periodisch ist mit 2 Pi, dass das das Gleiche gibt und es egal, wie weit ich da gehe, wie viele 2 Pi sich drauf tut, da kann ich also irgendein M einsetzen, ist immer noch dasselbe. Und ich nehme jetzt K mal N und dann kann ich ein kleines bisschen rechnen. Also die Rechnung will ich Ihnen, wie gesagt, jetzt nicht im Detail vorführen, die ist aber so ausführlich gemacht, dass sie eigentlich nachvollziehbar sein müsste. Was dabei rauskommt, ist, dass unser Xn, also dieses Sinus 2 Pi F0 N, Ts dasselbe ist wie Sinus 2 Pi F0 plus K mal Fs Nts. Und was heißt das genau genommen? Ich habe bei F0, das ist meine Originalschwingung, habe ich das Signal sozusagen jetzt abgetastet und hier habe ich eine Schwingung F0 plus K mal Fs. Das heißt, ich habe die Originalschwingung plus ein ganzzahliges Vielfaches unserer Abtastfrequenz. Und das abgetastet. Und das Ergebnis ist das gleiche. Das heißt, ob ich die Originalschwingung abtaste oder die Originalschwingung plus ein ganzzahliges Vielfaches meiner Abtastfrequenz, das kann man mit dem paar Zeilen Mathematik schon sehen, das ist das gleiche. Das sind diese berühmten Aliase. Ja, wenn ich was abtaste, dann weiß ich nicht, ist das das Signal, das ich als einfachstes rekonstruieren kann oder ist es vielleicht ein Alias für eine viel höhere Frequenz, die eben in Wirklichkeit eben sich errechnet durch ein ganzzahliges Vielfaches mit unserer Abtastfrequenz. Ja, und diese Tatsache, dass dieser ganze mathematische Apparat eben nicht unterscheiden kann, das Abtasten zwischen dem Original und Vielfachen im Abstand sozusagen unserer Abtastfrequenz, das kann man sehr schön im Frequenzraum sehen. Also wenn ich das Originalsignal, das Frequenzspektrum anschaue und ich taste das ab, dann habe ich das Frequenzspektrum vom Originalsignal plus im Abstand unserer Abtastfrequenz immer wieder wiederholt das gleiche Spektrum. Weil jede Frequenz eben sich sozusagen dort unendlich oft spiegelt, sogar nach rechts und nach links. Mathematisch kann man das noch ein bisschen verzwickter formulieren, das werden Sie öfters irgendwo auf Webseiten lesen, Wikipedia oder so, dass eine sogenannte Kammfunktion die Abtastung darstellt und dass man das Original mit dem Kamm faltet. Das ist aber gerade das, was ich auf der letzten Folie sozusagen zu Fuß gemacht habe. Und dann kriegen Sie genau den gleichen Effekt. Das heißt, unser Signal zwischen 20 Hertz und 20 Kilohertz, das wir da hatten, das habe ich ja gesagt, schaut im Frequenzraum zum Beispiel so aus, symbolisch. Das ist unsere Abtastfrequenz. Das heißt, im Abstand dieser Abtastfrequenz wiederholt sich das ganze Spiel nochmal. Und interessanterweise ist es mathematisch auch so, dass sich das gar nicht vermeiden lässt, dass das, es wiederholt sich eigentlich da herüben nochmal. Ja, der genaue Verlauf ist hier nochmal. Mathematisch ist es so, dass sich das auch auf der negativen Seite spiegelt. Das kann man gar nicht verhindern. Das heißt, hier herüben ist der spiegelsymmetrische Ablauf und auch der wiederholt sich hier. Ja, und das alles in ganzzahligen Vielfachen. Das heißt, Sie haben das Original und sein Spiegelbild, die sich in Abständen sozusagen, die Sie einstellen können über die Abtastfrequenz im Frequenzspektrum wiederholen. Also wie gesagt, das ist das Frequenzspektrum, das uns eigentlich interessiert. Ja, und jetzt kann man sozusagen verstehen mathematisch, was Aliasing eigentlich ist. Weil wenn Sie die Abtastfrequenz so wählen, wie es vorher war, dass die schön auseinander sind, dann ist alles in Ordnung. Wenn Sie mit der Abtastfrequenz aber zu niedrig liegen, dann passiert Folgendes, dass sich sozusagen diese rein mathematisch generierte Spiegelung unseres Frequenzspektrums mit dem eigentlichen Frequenzspektrum überlagert. Das heißt, die gehen hier über Kreuz. Und an der Stelle entstehen Dinge, die vorher gar nicht da waren. Das ist sozusagen eine andere mathematische Erklärung für das Aliasing. Sie haben also da sozusagen so ein Überlagerungsproblem. Und wenn Sie sich überlegen, ab wann das nicht mehr auftritt, dann kommt man genau auf die Idee, das hier ist die Breite unseres Frequenzspektrums, das ist nochmal die Breite unseres Frequenzspektrums und sobald wir eben zweimal die Breite des Frequenzspektrums in unserer Abtastfrequenz haben und vielleicht noch ein kleines Stückchen drüber nach, mit einem Sicherheitsabstand haben, dass sie sich wirklich nicht berühren, dann haben wir eben die Sicherheit, dass sich die zwei nicht überlagern. Das ist so, ja, intuitiv gesehen vielleicht sowas wie ein Beweis, dass des Nyquist-Theorems. Sie können es auch an den Applets nochmal so ein bisschen nachvollziehen, die wir früher schon mal angeschaut haben. Das war, glaube ich, dieses hier. Wenn Sie sich an das hier, an das Beispiel hier erinnern, dort hatten wir also ein Signal, das wir abgetastet haben und jetzt gerade so rekonstruieren kann, weil es 150 Hertz Signal haben wir mit 350 Hertz abgetastet. Und wenn wir es jetzt mit 250 abtasten, dann ist es verfälscht hier unten. Das Beispiel hatten wir schon. Und wenn Sie jetzt nochmal anschauen, was hier auf der rechten Seite passiert, da hatte ich damals gesagt, das schauen wir uns nicht an. Hier sehen Sie den Frequenzbereich, nämlich bei 50 Hertz, bei 100 Hertz und 150 Hertz sind jeweils Anteile, die sich überlagern. Das sind also 50, 100, 150. Hier sehen Sie, was nach der Abtastung passiert, sozusagen das Originalfrequenzspektrum, hier wieder das Original und hier die jeweiligen Spiegelungen. Und jetzt sind sie noch schön separiert. Und wenn ich jetzt auf 200 Hertz zum Beispiel gehe, dann kommen hier die roten und die blauen Striche sich einfach überkreuzen und dadurch entstehen quasi die Aliase und Sie haben in der Rekonstruktion dann was drin, was sozusagen nur aus dem Sampling entstanden ist und nicht wirklich im Originalsignal da war. Das ist also so ein ganz konkretes Beispiel dafür, wie Sie nun sehen, was sozusagen das Nyquist-Theorem im Frequenzspektrum wirklich bedeutet. Ich habe noch ein paar Minuten, die werde ich nächste Woche auch nochmal wiederholen, aber es sollte zur Abrundung vielleicht das Ganze schon nochmal erklären. Was man jetzt gerade gesehen hat, ist, dass man natürlich sehr oft das Frequenzspektrum beschränken will. Zum Beispiel auf 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Und man sieht auch, dass das sehr gut zu verstehen ist, indem man es im Frequenzspektrum einfach anschaut, weil da brauche ich einfach bloß die Punkte ausblenden, die zum Beispiel oberhalb von 20 Kilohertz sind. Deswegen ist das auch, wenn man so eine Fourier-Transformation benutzt, praktisch ist das eine ganz einfache Art und Weise, auch so eine Frequenzfilterfunktion zu machen. Und dieses Stichwort Filter, das ist ein ganz wichtiges und das wird Ihnen auch noch ganz oft begegnen in der Signalverarbeitung. Da versucht man im Frequenzbereiche selektiv auszublenden, einzublenden oder irgendwie zu beeinflussen. Bloß um Ihnen zu zeigen, wo es überall Filter gibt. Also zum Beispiel vor der Digitalisierung haben wir uns das angeschaut, müssen wir das filtern, damit die Nyquist-Theorem-Bedingung eingehalten wird. Bei Bildern, wenn irgendjemand mit Photoshop mal zu tun hatte, da gibt es ein großes Menü, Filter, die man da einblenden kann. Und ich habe vorher erklärt, dass Bilder auch aus Frequenzen aufgebaut sind und tatsächlich Weichzeichner zum Beispiel sind genau solche Filter in dem Sinn, dass sie das Frequenzspektrum beeinflussen, wie wir es hier angeschaut haben. Oder der Equalizer, den ich vorher beim Lautsprechersystem angeschaut habe oder den es genauso gut als Bestandteil von Mischpulten gibt, im Tonstudio, der ist ein Filter. Oder in jedem Lautsprechersystem, wo Sie einen Hochtöner und einen Tieftöner haben, also zum Beispiel einen Subwoofer und die beiden Satelliten oder vielen Satelliten, wo die Frequenzen getrennt werden, auch das sind letztlich Frequenzfilter. Das heißt, Sie haben das einfach technisch an ganz, ganz vielen Stellen. Und was Sie bei den Filtern wirklich machen, ist, dass Sie sozusagen einen Frequenzbereich sich raussuchen, also zum Beispiel nur den oberen Teil durchgehen lassen. Dann sagt man, die hohen Frequenzen dürfen passieren. Oder er lässt die niedrigen Frequenzen passieren und dementsprechend sagt man Hochpass oder Tiefpass oder man spricht von so einem Bandpass, der nur einen bestimmten Teilbereich durchlässt. Und was man vielleicht so ein bisschen andeutungsweise vorher auch gesehen hat an dem Applet mit dem allerletzten Applet, das ich gezeigt habe, dem Sampling, dass im Prinzip auch der Vorgang des Rekonstruierens vom Originalsignal aus der Abtastung sowas wie ein Filter ist, das ist das sogenannte Rekonstruktionsfilter. Da will ich jetzt nicht letztlich im Detail darauf eingehen, aber auch das ist wieder ein Filtervorgang. Das heißt, Sie haben Filter an allen Stellen in der Signalverarbeitung und deswegen muss man sich mit den Sachen auch befassen. So, jetzt zum Abschluss nochmal, das war ein Block, wo ich versucht habe, in möglichst allgemeinverständlicher Form dieses Thema aufzubereiten, das Ihnen immer wieder begegnen wird. Es geht nicht in dem Stil weiter in der Vorlesung. Es geht sogar sehr praktisch weiter im Zug. Dankeschön.